Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Ein gutes, gesundes, erfolgreiches, schönes neues Jahr. Das ist das, was ich Ihnen wünsche. 2017 soll das beste Jahr sein, was Sie bisher erlebt haben. Es muss immer besser werden. So, das zur Begrüßung. Ich begrüße alle, die zuhören, alle Damen, alle Herren und den Erwin aus der Schweiz. Der möchte ich nicht so lange begrüße, also mache ich es ganz kurz. Vielen Dank für das Bild. Jetzt kann ich mir ein Bild von deinem Bild machen und deiner Familie. Dankeschön dafür. Ich bedanke mich bei allen Spendern und möchte gleich anfangen. Tja, Neujahr, was ist denn das eigentlich für eine Merkwürdigkeit? Ich meine, dass alles kommerzialisiert worden ist, ist ganz klar. Zum Beispiel auch das Weihnachtsfest, das ist ein Konsumfest. Da muss geschenkt werden. Wer niemandem etwas schenkt, ist nix oder sonst was. Aber die Weihnachtsgrüße sind deutlich zurückgegangen. Irgendwas ändert sich da wohl. So, und Neujahr, naja gut, das hat man eigentlich immer in die Weihnachtsgrüße eingeschlossen. Aber was ist Neujahr eigentlich? Es ist irgendetwas, was die Menschen sich ausgedacht haben, denn naturgegeben ist es nicht. Wenn es naturgegeben sein sollte, müsste man vielleicht Winteranfang oder Sommeranfang nehmen, also 21. und 22. Dezember oder Juni, aber das macht man ja nicht. Warum macht man eigentlich so ein Neujahr? Und wo kommt denn das her? Also, so viel ich mich erinnern kann, hatten wir in der Schule mal darüber diskutiert und es war wohl im Jahr 153 vor Christus Geburt, da haben die Römer den Beginn des Amtsjahres vom 1. März auf den 1. Januar gelegt. Und dieser war wohl der erste Schritt überhaupt, den man in diese Richtung gegangen ist. Das Kalenderjahr allerdings, das begann weiterhin am 1. März. Caesar hat allerdings dann diese Kalenderreform durchgeführt und diese mal angehängten Monate Januar und Februar, die hat er an den Jahresanfang gesetzt, also rein willkürlich. Ja, er hat sich sicherlich irgendwas dabei gedacht, aber was auch immer. Diese sogenannten Zählmonate, September, also der 7. Oktober, der 8. November, der 9. und Dezember, der 10., die haben dann ihre ursprüngliche Stellung im Kalender verloren und sind nach hinten gerückt. Deswegen ist Dezember, der 10., unser 12. Monat. Und statt die Jahre zu zählen, haben die Römer einfach die Jahre nach der Amtszeit ihrer Konsule benannt. Naja, das war mal, aber der Neujahrstag, zumindest bei uns in westlichen Kulturen, der wurde im Jahr 1691 durch Papst Innozenz, ich glaube das war der 12., auf den 1. Januar festgenagelt. Aber der Jahresbeginn war der 6. Januar. So, und mittlerweile, wir haben es ja mitbekommen, bei uns sieht das alles anders aus, was damals die Römer 153 vor Christi Geburt vor über 2000 Jahren gemacht haben. Das hat sich in irgendeiner Art wohl erhalten, sodass wir heute sagen, das ist eben unser Neujahr und der Beginn des neuen Jahres. Nicht naturgegeben. Es hat sich immer mal wieder geändert, dieses Beginn. Ich glaube, wir haben auch im Schwäbischen noch dieses alemannische Hochneujahr, was am 6. Januar gefeiert wird und beginnt. Oder nach dem julianischen Kalender ist ja der 14. Januar, der entspricht unserem 1. Januar, der Beginn des neuen Jahres. Oder bevor die das festgelegt hatten, da war der 1. März, der Beginn des neuen Jahres. In Russland ist man hin und her gesprungen zwischen verschiedenen Beginnterminen. Teilweise wurde auch das auf den Frühlingsanfang gelegt oder am 25. März zum Beispiel Maria Verkündung in einigen Bereichen. Die Assyrer, die hier feiern das am 1. April, noch ruhen präziser, muss man sagen. ist es bei den Jesiden, die den ersten Mittwoch im April als Neujahr definiert haben. Und der wechselt ja ein bisschen. Auch in Thailand ist es ähnlich. Und also Neujahr ist nicht das, was wir haben, irgendetwas Festgenageltes, Naturgegebenes, sondern eine Vereinbarung zwischen Menschen. Und da die Menschen sich nicht einig sind, gibt es auch nicht das Neujahr. Welche Bedeutung hat es dann? Ja, die Sonne hat die Erde einmal beobachtet, wie sie um sie herum gekreist ist. Und irgendwo legt man eben einen Punkt fest. Aber das stimmt ja nun auch nicht so ganz, weil die Tage, das ändert sich ja. Wir haben ja auch mal einen Schalttag dazwischen, weil die Rotation der Erde und der Umlauf um die Sonne kein ganzzeitiges Verhältnis ist. Also wir sollten das nicht so ernst nehmen, denn wann Neujahr ist, das haben wir uns selbst ausgedacht, das kann sich vielleicht irgendwann auch mal wieder ändern. Wichtig ist es nur, dass zu Neujahr ganz, ganz viel Knallerei verkauft wird und viele andere Sachen, die man für Partys braucht, von der CD angefangen über teilweise Verkleidungen und sonst etwas. Denn die Kasse muss stimmen und ob da irgendwo Obdachlose hinterm Bahnhof liegen und frieren und nicht wissen, wie es über die kalte Nacht kommen soll, naja, ist egal. Wir haben Neujahr. Wir sind eben moralisch und ethisch irgendwo ziemlich zurückgeblieben. Anstelle denen zu helfen, denen das Geld zu geben, oder wir gucken nach Syrien, oder wir gucken auch die grauenhaften Anschläge in Berlin oder auch in der Türkei. Und nach Afrika müssen wir gar nicht erst gucken, was da alles passiert. Also, Neujahr. Das Einzige, was wir machen können, wir nehmen das faktische Neujahr als Jahresbeginn und sagen, wir machen es alles besser. Und wenn es nur ein kleines bisschen ist. Und wenn wir nur mal anfangen. Aber besser muss es werden. So, unsere neue Homepage. Da gibt es immer noch Leute, die sagen, das gefällt mir nicht. Macht ja nichts. Mir gefallen ja auch nicht alle Leute. Es ist eben so. Sie hat alle Funktionen, die wir brauchen. Funktioniert auch weitgehend. Es gibt da noch ein paar Probleme mit dem RSS-Feed. Der läuft zwar, aber noch nicht so ganz. Da gibt es hier und da noch ein paar Haken. Es gibt auch mit der Nummerierung der alten Fernsehsendungen und Audiocasts irgendwo Probleme. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ich bin aufmerksam gemacht worden von Udo Wenzek und von noch 8 mehrfach. Aber es braucht ein bisschen Zeit. Erstmal ist der Cast heute dran und dann kommt die Fernsehproduktion. Und wenn ich dann wieder unter den Lebenden bin, werde ich da an der Stelle weitermachen. Vielleicht auch mal zwischendurch irgendwo. Wir müssen mal sehen. Aber ich bekomme auch ganz viele E-Mails, sagen, ich habe euch wiedergefunden. Warum erfährt man das denn nicht? Ja, wie soll ich jemand, der eigentlich immer nur seit Jahrzehnten still und heimlich hört, etwas mitteilen? Ich schaffe es nicht. Deswegen, einer hat den Vorschlag gemacht, oder zwei, wir sollten doch versuchen, die Leute, die das hier hören oder die Fernsehsendung sehen, in ihrem Bekanntenkreis die neue URL, also cc2.tv, zu verbreiten und denen zu sagen, die sollen sie auch wieder verbreiten. Es tut ja nicht weh, wenn es jemanden nicht interessiert, aber es wäre eine Möglichkeit, denen zu helfen, die es bisher noch nicht mitbekommen haben, die irgendwo sitzen und suchen und wissen nicht, was passiert ist. Also meine Bitte allen euren Freunden, wenn ihr irgendwelche E-Mails verschickt oder in sozialen Netzwerken, genauso wichtig, dass man da vielleicht einfach den Hinweis gibt, der Computer Club 2 wurde beendet. Und es geht im cc2tv weiter. cc2.tv, das ist die URL und das wäre meine Bitte, mein Wunsch für das neue Jahr, der erste, damit wir keine Zuhörer und keine Zuschauer verlieren, die sich ärgern und sagen, Mensch, was ist denn los? Wie komme ich da ran und was ist da passiert? Ich selbst habe mich Soll ich es verraten? Ja. Okay, bei Facebook angemeldet. Ich habe noch keine Bilder und noch keine Inhalte und noch gar nichts. Aber ich wollte mal sehen, ob es möglicherweise da noch eine Möglichkeit gibt, den CC2 als cc2.tv bekannt zu machen für Leute, die eventuell auch dort suchen. Aber da muss ich mal sehen. Heute Abend, wenn Sie das hier hören können, setze ich mich vielleicht mal dran und gucke mal, ob ich irgendein Bild da auf die Seite nagel und ein Logo oder so, damit es einfacher und besser zu erkennen ist. Dann gab es Leute, die gesagt haben, ich würde wohl resignieren oder aufgeben oder sonst irgendetwas, weil ich von einer Richtungsänderung gesprochen habe. Resignieren ist nicht mein Ding. Aufgeben schon lange nicht. Wie soll ich es denn erklären? Jetzt überlegen wir doch mal. Diese Richtungsänderung, in der ich gesagt habe, dass eigentlich die normative Kraft des Faktischen längst eine Realität manifestiert hat, die nicht mehr wegzudiskutieren ist. Das ist keine Resignation. Nein, im Gegenteil. Wenn ich mich nicht in die neue Richtung beuge, ja, dann bin ich irgendwann gebrochen. Dann ist es vorbei. Ich muss einfach sagen, es ist so. Es ist Tatsache. Oder nehmen wir hier das Beispiel im Schnee. Es ist Winter. Es war vorherzusehen, dass es Winter wurde und es ist vorherzusehen, dass Schnee ist. Und es hat keinen Sinn zu sagen, nein, ich hätte lieber Frühling und nein, ich will im Winter keinen Schnee und nein, Eis ist nicht mein Dingen und das hat doch keinen Sinn. Es kommt, so wie es kommt. Und wie es gekommen ist, das wurde gewollt oder geduldet von der Masse, von der überwiegenden Mehrheit, die ja nichts zu verbergen hat. Also ist es jetzt da. So, und jetzt da rumzujammern, das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt muss ich sagen, okay, wie gehe ich denn um mit dem Schnee? Was muss ich denn machen? Wie laufe ich über Schnee? Gehe ich vorsichtig? Was ziehe ich für Schuhe an? Wie ist das mit Winterreifen? Soll ich und muss ich? Muss ich, wenn zu viel Schnee liegt, den von meinem Dach runterholen? Ich will nur sagen, die Gefahr ist da. Die Situation ist da. Und jetzt gilt es damit umzugehen. Und nicht dagegen zu wettern. Das bringt gar nichts. Das ist sinnlos. Wenn ich über die Haustür gehe und sage, du blöder Schnee, hau ab. Wie doof ist das denn? Nein, da muss ich den Schneeschieber in die Hand nehmen, muss ihn wegschieben, muss abstumpfende Mittel streuen, muss versuchen, ja, mit der Situation fertig zu werden. Und das ist das. Das ist meine Richtungsänderung. Ich will einfach sagen, die Situation ist da. Aber hier musst du aufpassen, da musst du aufpassen. Da kommt was Neues, da könnten die Gefahren entstehen. Das ist meine Richtungsänderung. Und ob ich klug bin, weiß ich nicht. Aber die Richtungsänderung, die ist es auf jeden Fall. Vor einiger Zeit habe ich einen öffentlichen Faden im Forum eingerichtet. Öffentlicher Faden heißt, da kann jeder reinschreiben, was ihm passt. Und ich kann freischalten, was mir passt. So ungefähr steht es auch da drin. Da kommen 95% Müll, Dreck, Schweinereien, Werbung und so weiter. In der Hauptsache für Potenzmittel und für irgendwelche Medizinkram und Tablettenkram und ich weiß es nicht. So, schalte ich natürlich nicht frei. Dann sind aber auch Sachen, die einfach nur daneben sind, beleidigend sind oder sonst was. Und das schalte ich natürlich auch nicht frei. Es sind auch Dinge da, die wirklich interessant sind, anregend sind und so weiter. Das ist klar, das soll und muss ja auch da rein. Nur eins, das werde ich nicht tun. Dieser öffentliche Faden ist nicht für Diskussionen gedacht. Ich muss mir jeden Beitrag und jeden Scheißdreck durchlesen, der da reinkommt. Und da habe ich wirklich auch keine Lust dazu, wenn jetzt dort eine Diskussion angefangen wird. Noch viel weniger habe ich Verständnis dafür, wenn angemeldete Forenmitglieder dort irgendwelche mehr oder weniger wichtigen Meinungen breittreten. Liebe Forenmitglieder, schreibt das im Forum, da ist es sofort veröffentlicht. Es gibt so gut wie keine Beiträge, die gelöscht werden, weil Ja, normalerweise benehmen sich alle. Und wenn jemand mehrfach off-topic irgendwelchen Kram schreibt und der Beitrag ist weg, ja, da hat er eben Pech gehabt. Da muss er eben aufpassen und muss vorher nachdenken, wo er was einschreibt. Aber das sind Ausnahmefälle. Nur so etwas in den öffentlichen Faden zu schreiben, was soll denn da passieren? Wer soll darauf antworten? Soll ich jedes Mal, wenn jemand antwortet, soll ich dann in die Datenbank gehen und soll mir das durchlesen und soll sagen, okay, schalte ich frei oder schalte ich nicht frei? So geht's nicht. Außerdem, das Forum ist für Diskussionen gedacht. Und wenn jemand mitdiskutieren will, dann möge er sich bitte anmelden. Denn welchen Sinn würde es denn machen, wenn ich in dem öffentlichen Faden alles zulassen würde, jedes Gespräch, jede Diskussion? Ja, da brauchst du dich ja keiner mehr anzumelden. Dann ist das Forum an sich sinnlos. Da machen wir einen Mülleimer, wo jeder reinschreiben kann, was auch immer er will. Aber das will doch keiner. Viele melden sich an und sagen, weil es eben da ordentlich zugeht, weil es da keine Beschimpfung gibt, weil es da keine Bösartigkeiten gibt, weil da nicht so ein Müll drin steht. Deswegen möchte ich mich anmelden. Und das will ich auch erhalten. Das soll ein Ort sein, wo man sich wohlfühlen kann. Es soll nicht das sein, was ich im öffentlichen Faden lese. Und manchmal, wenn jemand im öffentlichen Faden etwas schreibt, wie dieser eine WhatsApp da, der mir vorgeschrieben hat, dass ich keine alten Geräte mehr vorstellen soll und was weiß ich nicht alles und viel mehr Betriebssystem und so weiter. Gut, da gibt es eben dann die eine oder die andere Meinung, die ich dann auch zulasse. Aber wenn ihr darüber diskutieren wollt, bitteschön, macht es doch in dem richtigen Forum. Da gehört es ja rein. Man kann ja so eine Meinung von außen als Anstoß nehmen und selbst mal darüber nachdenken. Und derjenige, der das eben geschrieben hat und nicht darauf antworten kann, der hat Pech gehabt, der soll sich anmelden. Das Forum soll schon etwas Besonderes sein. Und es ist es auch. Ich denke mal, alle haben es mitbekommen, der Europäische Gerichtshof hat die anlasslose Vorratsdatenspeicherung abgelehnt. Zum zweiten Mal übrigens. Und naja, das erste Mal musste dann nachgebessert werden. Und jetzt muss dieses neue Gesetz, gegen das ja schon viele, viele Klagen wieder laufen, ebenfalls neu überdacht werden. Aber die Bundesregierung hält erstmal an ihrem Konzept fest und meint, dass das neue Gesetz im Grunde genommen diese Richtung, die der EuGH vorgegeben hat, entspricht. Und dass es wirklich nur das absolut Notwendige ist und dass man in einer demokratischen Gesellschaft da nicht davon absehen kann und dass es absolut gerechtfertigt ist. Es geht um die anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Und der EuGH hat aber klar gesagt, nur eine gezielte Vorratsdatenspeicherung sei legitim und mit europäischem Recht zu vereinbaren. Und diese gezielte muss auf das absolut Notwendige beschränkt sein. Ja, jetzt muss man sehen, was eigentlich passiert. Es ist doch ein gutes Urteil. Ich meine, mal ganz klar, wenn wir keine Abhöraktion in unserem Land durchführen dürften, die natürlich unter bestimmten Vorgaben immer durch einen Richter genehmigt werden müssen und so weiter. Wie sollte man denn dann die Bösen fangen oder die Verbrecher, wie so etwas, was da in Berlin passiert ist oder an anderen Orten? Es wäre doch sehr, sehr schwierig. Nur, es geht doch nicht, wenn ich einen Fisch fangen will, dass ich dann einen ganzen See trocken lege. Und das ist doch das, was eigentlich jetzt wieder die Regierung vorhat. Nur, was sie vorhat und was am Ende dabei rauskommt, das werden wir mal sehen. Diese Vorratsdatenspeicherung wird auch jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht bei den neuen Klagen wieder einen Dämpfer erhalten und wird, das sage ich voraus, nochmal geändert werden müssen. Dass eine Regierung aber so taktiert, oder sind es eigentlich nur einzelne Politiker, dass sie etwas fordern, was sie gar nicht erreichen können, wenn sie wirklich darüber nachdenken, den Verstand wirklich einschalten bis zur letzten Zelle, kann doch nur bedeuten, dass sie übertriebene Forderungen stellen, damit sie dann zurückgepfiffen werden, aber mehr bekommen, als wenn sie untertriebene Forderungen gestellt hätten. Ja, so nach dem Motto, irgendwo in, was weiß ich wo, in arabischen Land, ich will irgendwo eine Pampelmuse kaufen, jetzt lass es mal verhandeln. Kann man so seriös Gesetze machen, indem man diesen Verhandlungsweg beschreitet? Oder sollte man als Regierung nicht seriös und wirklich aus einer Verantwortung für die Gesamtgesellschaft heraus etwas erarbeiten, was sowohl dem Ziel der Überwachung vollkommen gerecht wird, auf der anderen Seite aber die Bürger, die nicht davon betroffen sind, auf jeden Fall so weit schützt und außen vor lässt, dass sie sich frei fühlen können und frei leben können. Es muss also jetzt wirklich vor Gericht geklärt werden, was hier an diesem Gesetz geändert werden muss, was in Deutschland wieder zusammengenagelt worden ist, damit Machtmissbrauch nicht passieren kann, auf gar keinen Fall. Dieser Missbrauch, da geht ja noch etwas dazu. Eigentlich sollte ja jeder, der abgehört worden ist, im Nachhinein über die Tatsache, dass und zum Teil auch, was die Ergebnisse waren, informiert werden. Das wird in vielen Fällen nicht gemacht. Auch das ist etwas, was viele Bürger wütend macht und vor allen Dingen verunsichert. Wenn wirklich abgehört wird, mit gutem Grund, und jemand ist in das Netz geraten, dann muss man doch hinterher, wenn sich herausgestellt hat, dass er nichts mit der Sache zu tun hat, dass er unschuldig ist, muss man ihm doch sagen, pass auf, aus dem und dem Grund haben wir dich von dann bis dann abgehört. Und zwar dein Telefon, deine Faxe, deine, was weiß ich nicht, alles überwacht, deine Bewegungsdaten. So, und wir sind danach zu dem Schluss gekommen, so und so und so, und es wurde restlos gelöscht. Das wäre eine Sache, da könnte ich akzeptieren, okay, klar, die haben irgendwo mal daneben gehauen, das ist ja nun mal so, man findet ja nicht gezielt jetzt den einen sofort, da muss man schon mal ein paar durch den Raster laufen lassen, aber hinterher kriege ich gesagt, du, tut mir leid, war daneben, aber du bist der Gute, wir haben alles gelöscht, alles wieder gut. Da das aber nicht gemacht wird, entsteht doch Misstrauen bei uns. Bin ich überwacht worden? Warum bin ich überwacht worden? Was war das Ergebnis der Überwachung? Ich glaube, wenn Politiker mal so denken würden, dann wären ihre Gesetze auch fast unangreifbar, weil sie dann verantwortlich für die Interessen ihrer Bürger tätig wären. So, haut man einfach drauf, weil man Gesetze machen kann, weil man auch Recht beugen kann, ohne es zu beugen, weil man ja das Recht ist. Also, ich denke, dieses Urteil, es ist ein großer Erfolg für uns Bürger insgesamt in Europa, denn das betrifft ja nicht nur Deutschland, es gibt ja auch andere Staaten, die da in dieser Richtung ziemlich leichtfertig mit unseren Rechten umgehen, um es mal vorsichtig zu sagen. Und die Bundesregierung muss jetzt, ohne Wenn und Aber, dieses Gesetz zur massenhaften Vorratsdatenspeicherung anlasslos und sinnlos ändern. Denn sonst wird es wieder vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Zu Recht. Was in den USA jetzt passiert ist, auf Anordnung von Obama, dass dort sogenannte russische Agenten ausgewiesen worden sind, die mitbeteiligt gewesen sein sollen, dass der Versuch der Wahlmanipulation aktiv und massiv durchgeführt worden ist. Das hat unsere eigenen Politiker natürlich auch irgendwo verunsichert, macht ihnen ja eigentlich Angst, denn auch wir haben in diesem Jahr Wahlen. Und wenn dort genau solche Attacken passieren, dann muss etwas getan werden. Ja, zuständig dafür ist ja eigentlich das BSI. Und dazu hat Arne Schönbohm, der Präsident des BSI, erklärt, wir optimieren kontinuierlich die Verteidigungsfähigkeit der Regierungsnetze, um gegen mögliche Cyberangriffe gewappnet zu sein. Die Erkenntnisse, die wir laufend gewinnen und die aus den letztens veröffentlichten Dokumenten heraus entnommen werden konnten, dienen der Maßnahmenplanung des BSI. Ja, und dann informiert das BSI natürlich die Politiker und die Parteien und sagt ihnen, pass auf, ihr müsst vorsichtig sein, hier könnte also durchaus ein Angriff passieren, so und so sehen die Angriffe aus, so und so könntet ihr im Grunde genommen diese Angriffe erkennen und müsst darauf reagieren. Es ist ja auch noch meldepflichtig. So, und das Innenministerium, das hatte schon Anfang Dezember angekündigt, dass man bei Cyberangriffen zurückschlagen wollen. Ich habe darüber berichtet und dieses Zurückschlagen, naja, es ist schon ein bisschen mächtig, was da an Begriffen gebraucht wird. Cyberangriffe, Zurückschlagen und so weiter. Aber jetzt kommt natürlich noch etwas. Mittlerweile werden die Politiker sehr aktiv. Ich meine, es ist ja richtig. Ja? Eine ausländische Macht darf nicht in die Wahlen in Deutschland oder überhaupt in irgendeinem Land eingreifen und versuchen, sie zu manipulieren. Das ist eine Sauerei, muss man ganz klar sagen. Dass die aus Russland kommt, na gut, wer glaubt Putin noch? Wenn ich mir ansehe, was da alles passiert ist, die Krim, die Ukraine oder auch so vielleicht Nebenkriegsschauplätze wie organisiertes Doping und so. Es wurde doch von Anfang an immer und nur gelogen von Seiten Putins. Und dass er jetzt nicht sagt, oh ja, fein, wir haben versucht, die Wahl in den USA zu beeinflussen. Und das wollen wir natürlich auch in der Bundesrepublik tun, denn die Merkel stinkt mir, die will ich weghaben. Das ist ja wohl klar. Das würde ja nicht nur er, sondern viele andere auch nicht tun, wenn man so arbeiten wollte. Also, unsere Politiker haben sich ja ziemlich überschlagen mit Vorschlägen, was man denn machen soll. Es geht ja hier um sogenannte Fake News, also unwahre Neuigkeiten, die verbreitet werden und die sich in den sozialen Netzwerken verbreiten, wie ein Lauffeuer. Warum? Gerüchte, das ist ja eigentlich schon immer das gewesen. Irgendein Gerücht, irgendeiner erzählt es, weil er irgendwas in die Welt setzen will, weil er angeben will, weil er sich hervortun will, weil er was verkehrt verstanden hat, weil er etwas überhaupt nicht versteht. Und das breitet sich dann aus. Stille Post haben früher vielleicht viele mal gespielt. Und das ist hier mit dem Internet natürlich so, dass diese stille Post blitzschnell und weltweit funktioniert. So, und davor haben alle Angst. Nur, was macht man dagegen? Ich glaube, einfach ist es nicht, aber man kann etwas dagegen tun. Wenn aber jetzt aus der Regierung herauskommt, dass besonders Russlanddeutsche und Türkischstämmige anfällig für solche stille Post, sagen wir es mal so, Fake News, kann man auch sagen, sind, dann kann man das sicherlich auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite aber muss man das mit Vorsicht genießen, denn hier stellt man irgendwelche Gruppen unter Generalverdacht. Und das kann auch nicht sein. Es gibt viele, viele Türken, die vielleicht demokratischer sind als ihre deutschen Nachbarn. Und bei den Russen genauso. Dass man das überhaupt sagt. Warum stellt man nicht die Bayern unter Generalverdacht, die ja da mit Polen und mit Österreich irgendwie wegen dieser Flüchtlingsgeschichte gemauschelt haben? Warum stellt man nicht Schleswig-Holstein unter Generalverdacht, weil die Flüchtlinge da durchlassen? Oder das ist einfach falsch, irgendwelche Gruppen herauszunehmen. Es muss so sein, dass man alle Menschen erreicht. Wir müssen aufklären. Die Regierung muss aufklären. Sie muss reagieren. Sie muss erzählen, was wirklich passiert. Sie muss die Wahrhaftigkeit in ihren Worten wieder so draußen bei uns manifestieren, dass wir sagen, okay, aber Frau Merkel hat gesagt, aber der Minister so und so hat gesagt. Das ist eben das Problem. Aus dem Grund, weil das Vertrauen in die Politiker fehlt, in Einzelne, aber auch in das System Politik, aus dem Grund hat man diese Glaubwürdigkeitsprobleme und aus dem Grund verbreiten sich solche Falschmeldungen. Ja, und in diese Richtung geht natürlich auch, dass ein Vorschlag aus dem Innenministerium gekommen ist, der eigentlich neue Gesetze fordert. Neue Gesetze, dass man eine Behörde schafft, innerhalb einer Behörde, die dem Bundeskanzleramt und dem Bundespresseamt angegliedert ist. Die sollen dann entscheiden, was diese sogenannten Fake News, Falschnachrichten sind und dagegen vorgehen können. Und das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz böse Sache. Natürlich könnte man jetzt hier, da, was weiß ich, 100 Beamte oder Beamtinnen hinsetzen, die lesen den ganzen Tag irgendwelche Nachrichten über alle möglichen Quellen und sagen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und gehen dagegen vor und sagen, Google, das darfst du nicht sagen, Facebook, das darfst du nicht sagen, Twitter, das musst du rausschmeißen. Ja, damit könnte man das Problem in den Griff bekommen. Aber damit könnte man ganz genauso auch ein legitimes Werkzeug haben, um alle Menschen, die diese Netzwerke benutzen, mundtot zu machen, zu zensieren, dafür zu sorgen, dass nur die Meinung der Regierung wahr ist. Und das darf nicht sein. Ein solches Werkzeug darf überhaupt nicht gedacht werden, weil dann die Möglichkeit wäre, dass man jeden unliebsamen Journalisten, einen, der seine Meinung sagt, einfach tot machen kann, mundtot machen kann. Das ist aber die typische Art, wie unsere Politik den Menschen, die Bürger, verprellt. Wir haben ein Internet, wir haben ein freies Internet und dort muss Recht und Ordnung genauso gültig sein wie normal. Wenn ich auf die Straße gehe und sage, hier, unser Bürgermeister oder was weiß ich wer hat das und das und das gemacht oder gesagt und es ist falsch, haben wir Gesetze. Der kann dagegen vorgehen und ich muss eine hohe Strafe zahlen wegen Verleumdung, Rufschädigung und so weiter. Und wenn man unsere Gesetze konsequent anwendet, brauchen wir keine neue Behörde, die, wir sind weit davon entfernt, aber doch Stasi-ähnliche Möglichkeiten hätte. Das macht mir Angst. Amazon, dieses Riesenunternehmen, hat etwa 300.000 Beschäftigte, macht einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Und wenn die irgendeine Idee haben oder irgendetwas patentieren lassen, sollte man Augen und Ohren aufhalten, was da passiert. Ich meine zur Vorgeschichte, ich habe ja schon mehrfach berichtet, dass auch Amazon Drohnen testet, um Produkte, die bestellt worden sind, Waren auszuliefern. Und das zwar sehr, sehr schnell. Und jetzt ist da bekannt geworden, dass Amazon im vergangenen Jahr ein Patent angemeldet hat, und das heißt fliegende Erfüllungszentren. So, und was ist denn das nun? Ein riesiges, wirklich riesiges Luftschiff. Früher hat man Zeppelin gesagt, aber Sie wissen, was ich meine. Und dieses soll in großer Höhe fliegen, schweben, schwimmen. Was macht das? Das fährt. Gut, fahren. Und zwar spricht man von 13.000 Meter. So, und jetzt hängt das da oben in der Luft herum. Und warum? Das ist ganz, ganz schnell erklärt. Es ist ein Warenhaus. Ein Warenhaus, in dem Amazon, wie auf der Erde, in Warenhäusern seine Waren lagert. Und kleinere Luftschiffe sollen dieses Warenhaus befüllen Und kleinere Luftschiffe sollen aber auch von dem Warenhaus bedient werden und Waren entgegennehmen und irgendwo ausliefern. Aus diesen kleineren Luftschiffen sollen dann Drohnen die Artikel zu dem Besteller bringen. Dieses Patent, wer sich das mal ansehen möchte, das hat die US-Nummer 9.305.280B1. So, das ist also jetzt schon 10 Monate alt oder sowas. Und der Chef von Amazon, der Jeff Bezos, das ist ja so ein bisschen Technikverrückter. Und der hat ja schon oft irgendwelche solche Sachen gemacht, die andere nicht für möglich gehalten haben. Und Luft- und Raumfahrt, ja, das ist was, was ihn immer wieder begeistert hat. Und jetzt geht es also darum, dass diese Zeppeline, Luftschiffe, über Gebieten positioniert werden sollen, also quasi geostationär, oberhalb der Höhe, wo unsere Flugzeuge fliegen, die Fernstrecken bedienen. So, und jetzt kann ich also zum Beispiel von mir, von zu Hause, von hier aus etwas bestellen bei Amazon. Die Bestellung geht ein. In diesem, das ist ja eigentlich schon fast ein Raumschiff, Zeppelin, arbeiten in der Hauptsache Roboter. Die Menschen, die da arbeiten, müssen natürlich einen Schutzanzug tragen, wegen der Temperaturen, aber vor allen Dingen, weil die Luft so dünn ist, die könnten da oben gar nicht arbeiten. Und dann wird erst einmal ja vollautomatisch das, was ich bestellt habe, herausgesucht, von Robotern zur Verladestation gebracht. In der Verladestation wird es dann ja in kleinere Luftschiffe umgeladen. Die schweben dann nach unten und von dort aus in irgendeiner Höhe soll dann ganz plötzlich der Transport übernommen werden von Quadrocoptern. Diese Quadrocopter können ja nicht in die Höhe fliegen. Außerdem reichen die Akkuladungen gar nicht für diese Höhe aus. Und da könnte man die zwar runterfallen lassen oder so, aber das geht dann nur einmal. Also ist das in eine ja, gestaffelte Lieferkette von ganz groß nach mittel bis klein zum Endverbraucher, die irgendwo Sinn macht. Die Größe eines solchen Luftschiffes, hunderte Fuß lang. Es soll mehrere 100 Tonnen im Lager an Material haben können. Mehrere 100 Tonnen. So, und es ist auch angedacht, dass möglicherweise dieses Luftschiff eine ringförmige Form haben soll und eventuell auch von einem Piloten gesteuert werden oder automatisch fliegen. Wobei das sicherlich gesetzlich noch gar nicht so ganz einfach ist, automatisch fliegen. Und dieses Teil wird dann mit Sicherheit, wenn es Realität werden sollte, vollkommen neue, ganz neue Strukturen, Lieferstrukturen bringen. Wenn man sich überlegt, man bringt erstmal alles nach oben in ein Luftschiff, dann soll von da oben alles bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber in der Regel vollautomatisch passieren. Das heißt, ich logge mich ein mit meinem Konto bei Amazon, bestelle da, was weiß ich was, 3 Speicherkarten und vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde später klopft bei mir eine Drohne ans Fenster und sagt, hier, hast du Speicherkarten. Gut, ja, klopfen wird sie wohl noch nicht. Ich werde dann per E-Mail und eventuell per Telefonat benachrichtigt, natürlich auch automatisch, da ich vor die Haustür kommen soll oder auf den Balkon oder im Garten. Und dann wird mir das zugestellt. Eine Idee, die sicherlich im Moment noch nicht zu realisieren ist, aber allein, dass man das hat patentieren lassen, zeigt schon, in welche Richtung Amazon denkt. Amazon plant auch eine vollkommen neue Struktur von Geschäften, die auf der Erde sind. Und zwar soll in Kürze ein Geschäft in den USA eröffnet werden, wo man sich mittels seines Telefons am Eingang identifiziert. Dann geht man in den Laden rein, sucht sich aus, was man will, steckt es ein und geht wieder raus und fertig. Und das wird dann automatisch vom Konto abgebucht. Natürlich braucht man dafür eine lückenlose Überwachung. Wer ist das? Wann war der da? Wo kam der her? Wo geht der hin? Was hat der aus dem Regal genommen? Was nimmt der mit raus? Anders geht es ja gar nicht. Aber auch hier ein vollkommen automatischer Tante-Emma-Laden. Es ist schon irre, was diese Leute sich für Gedanken machen. Und man muss wirklich sagen, diesen Amazon-Chef, diesen Herrn Bezos, das ist eine Idee, mit der er sicherlich viel, viel, viel Unruhe in den Markt bringen wird. Und er wird es umsetzen, denn die Pläne sind fertig, der Umbau ist da und der Laden wird in Kürze eröffnet werden in den USA, als Test natürlich. Was mir nicht gefallen würde, wenn er in Deutschland einen Test mit seinem Luftschiff machen würde, was da irgendwo 13 Kilometer hoch mit mehreren hundert Tonnen Waren über mir schwebt. Was passiert, wenn da was runterfällt? Was passiert, wenn was passiert? Also da gibt es sicherlich noch einen weiten Weg, bis so etwas von den Behörden zugelassen wird, bis so etwas auch technisch so sicher ist. Aber der Weg geht ganz klar dahin, dass wir die herkömmlichen Geschäfte auf die Dauer genauso verdrängen werden, wie das bisher im Internet mit Amazon und Ähnlichem passiert ist. Alexa, kennen Sie, oder? Das ist dieser Amazon-Assistent, der zu Hause in der Wohnung herumsteht. Und wenn er angesprochen wird, dann soll er die Kommunikation zum Einkaufen und für viele andere Dinge vollautomatisch durchführen. Nun hat die Washington Post einen Artikel veröffentlicht vergangene Woche. Ich kann auch sagen vergangenen Monat, vergangenes Jahr. Ist das Gleiche von heute aus gesehen. Und zwar geht es da um einen Fall, wohl einen Mord. Und dieser Mord, da schwamm also ein Toter in einem Swimmingpool in meinem Privathaus. Am Vorabend wurde gefeiert. Das Ganze geschah in Bentonville in Arkansas. Und dann kam die Polizei und die haben dann diese Leiche da herausgefischt. Und der hatte also Schwellungen am Gesicht. Und jetzt haben die Polizeibeamten erstmal die Leute, die da gefeiert haben, befragt und den gefunden hat, gesagt, wo lag da drin und ich weiß nichts mehr. Und die Freunde, die am Abend vorher zusammen waren und ein Fußballspiel geguckt hatten, und was macht man beim Fußballspiel? Bier trinken. Die haben dann irgendwann das weitergesucht und der eine hat auf der Couch geschlafen und so weiter. Ja, die Ermittler, denen kam das alles irgendwie so ein bisschen komisch vor. Und die Gesichtsverletzung vor allen Dingen. Wenn jemand im Pool fällt, verletzt er sich im Sommer nicht das Gesicht. Ist ja kein Eis drin, wie jetzt im Moment. Außerdem lagen da überall zerbrochene Flaschen rum. Und es gab Blutflecken in der Wohnung. So, und die haben dann gedacht, okay, das sieht jetzt so aus wie ein Kampf. Und die Aussagen der ehemaligen Fußballgucker am Abend vorher, die haben überhaupt nichts davon gesagt. Die haben gesagt, sie hätten nichts gewusst, hätten sich hingelegt, haben geschlafen und wussten gar nichts. So, was haben die Polizisten gemacht? Sich ein bisschen umgesehen und haben den digitalen Assistenten von Amazon gefunden, der da in der Wohnung herumstand. Der Herr oder Frau Alexa. Ja, und dann hat einer gesagt, okay, beschlagnahmen wir. Nehmen wir mit, denn es könnte ja durchaus sein, dass der was mitbekommen hat. Ich meine, offiziell wird ja gesagt, dass Alexa nur, wenn man sagt Alexa oder Echo, daraufhin wach wird und dann die Kommunikation aufnimmt. Aber viele Leute glauben das nicht, auch die Behörden und die Polizei nicht in Arkansas. Und die gehen davon aus, dass Alexa also komplett alles gehört hat und zu Amazon in die Riesenspeicher geschickt hat, was an dem Abend passiert ist. Man will also jetzt Alexa als Zeuge haben. Das wird aber von Amazon verweigert. Die sagen einfach, nein, stimmt nicht. Also Alexa hört zwar immer, was gesagt wird, aber aktiviert sich nur aufgrund dieser beiden Schlüsselworte. Ja, und jetzt versucht man gerichtlich Amazon dazu zu bringen oder zu zwingen, wie man will, dass sie Alexa erlauben bzw. die Daten herausgeben, die Alexa möglicherweise aufgezeichnet hat. Es gibt es aber noch etwas. Und zwar in diesem Haus, da befindet sich ein solches Smart Meter. Sie wissen, das ist so ein Teil, mit dem Verbräuche im Haus klugerweise oder dummerweise gemessen werden. In dem Fall dummerweise. Denn in diesem Viertel, wo das passiert ist, da haben alle Haushalte bereits ein solches Smart Meter. Ja, und dann haben die Polizisten festgestellt, dass in diesem Haus in der Zeit zwischen 1 und 3 Uhr morgens 530 Liter Wasser verbraucht wurden. Das ist natürlich viel. Die vier Männer, die da am Abend vorher zusammengesessen haben, gefeiert und Fernsehen geguckt haben, die haben an dem Abend zusammen nicht mehr als 40 Liter verbraucht. Und dann morgens in 2 Stunden 530 Liter. Ja, und dann haben sie mal gerechnet und gemacht. Und wenn man also die gesamte Terrasse mit Wasser abspritzt, da sind sie drauf gekommen, das könnte ungefähr dieser Menge entsprechen. Und dann haben sie gedacht, warum macht denn nachts zwischen 1 und 3 Uhr jemand die Terrasse mit Wasser sauber? Also irgendwas stimmt da nicht. Tja, also wurde dieser Hauptverdächtige des Mordes angeklagt. Allerdings, er streitet alles ab und er ist gegen Kaution auf freiem Fuß. Und jetzt irgendwann in diesem Jahr kommt es dann zum Gerichtsverfahren. Und dann muss man mal sehen, ob dann die Aussage von Alexa in irgendeiner Art da ist. Vielleicht kann man Alexa sogar diese Büchse mit ins Gericht nehmen und es erzählt selbst, was es gehört hat. Es ist doch schön. Die Überwachung, alles das, was wir uns vorher gedacht und überlegt haben, könnte hier zur Aufklärung eines Mordes beitragen. So erschreckend, wie es ist, dass man genau sagen kann, wann, wer, wie oft auf dem Klo war, wie viel Wasser gebraucht hat, wie viel Strom gebraucht hat, wie viel Gas gebraucht hat. Auf der anderen Seite, wenn hiermit ein Mord aufgeklärt werden könnte, macht das eine solche totale, vollständige, minutiöse Überwachung wirklich wett? Der Mord soll aufgeklärt werden, ja. Aber jedes Mal, wenn ich die Klospülung betätige, muss ich daran denken, bin ich froh, dass ich nicht so ein klugen Spion bei mir im Haus habe. So, da sind wir am Ende der ersten Sendung im Jahr 2017. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Denken Sie bitte dran, die neue URL cc2.tv überall in allen sozialen oder auch asozialen Netzwerken bekannt zu machen, damit möglichst viele schnell wieder den Weg finden, wie sie an diesen Audiocast und kommende Woche Montag auch an die neue Fernsehsendung. Im Shop wird es auch in diesem Jahr eine ganze Menge Sachen geben, natürlich auch mit dem neuen Logo. Ah ja, da fällt mir ein, wenn jemand aus irgendwelchen Gründen noch das alte haben will, mit Computer Club 2 drauf, es gibt noch Restbestände davon. Schauen Sie einfach mal in den Shop rein. Man sollte sich dann allerdings beeilen, damit man noch einen solchen bekommt, denn eine Neuauflage wird es davon nicht mehr geben. Künftig gibt es nur noch die mit CC2TV drauf. So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bedanke mich für das Zuhören und werde mich jetzt mal daran machen, die nächsten Fehler auszubauen. Ach ja, Gästebuch. Wer es noch nicht gesehen hat, wir hatten ja ein Gästebuch in der Kürze der Zeit eingebunden von 1 und 1 und dieses blöde Teil, da ließ sich tatsächlich die Absender-E-Mail-Adresse nicht abschalten. Das war also ein solches Ärgernis. Ich bin auch von ein paar Leuten darauf hingewiesen worden, dass das so nicht gut ist. Stimmt. Mittlerweile haben wir ein eigenes Gästebuch. Und diese Sachen, alles was eingetragen wird, Da wird keine E-Mail-Adresse mehr veröffentlicht und das liegt nicht mehr irgendwo auf irgendeinem Server herum bei 1&1 oder sonst jemanden, sondern alles meins. Also, kann nichts mehr passieren. Gästebuch steht zur freien Verfügung und wenn keine Schweinereien reingeschrieben werden, werden sie auch veröffentlicht. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuhören, sage Tschüss, bis nächste Woche Montag zur Fernsehsendung. Und dann sehen wir weiter.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.